Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge ist Jana bei mir zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Franziska, ich freue mich sehr.
Jana, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Also ich habe zwei Diagnosen bekommen und zwar im März 2024 habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen und dann genau ein Jahr später im März 2025 die Diagnose Eierstockkrebs.
Ach Gott, das klingt ja, als hättest du wirklich ja auch eine sehr harte Zeit hinter dir. Also zwei Diagnosen in so einem Abstand, da hat man sich ja noch gar nicht von der ersten wieder erholt, oder? War deine Akuttherapie schon abgeschlossen?
Ja, also die war seit Dezember 24 abgeschlossen. Und da ich einen hormonellen Brustkrebs hatte, wollte ich mir dann die Eierstöcke entfernen lassen im März. Und da war das quasi ein Zufallsbefund, der Eierstockkrebs. Und ich habe die Diagnose dann tatsächlich auch am Jahrestag bei der Brustkrebsdiagnose bekommen.
Oh Gott. Okay, lass uns da mal der Reihe nachgehen. Du hast im Jahr 2024 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Wie war denn das? Hast du selbst etwas ertastet oder war das auch eher ein Zufallsbefund?
Nee, das war kein Zufallsbefund. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar, also mit meinen Brüsten stehe ich ja schon lange auf Kriegsfuß so ein bisschen. Ich habe so eine Mastopathie, das heißt so eine gutartige Veränderung der Brustdrüse. Das haben ganz viele Frauen, aber das ist relativ unangenehm. Also zumindest bei mir war das sehr unangenehm. Also die Brüste waren immer sehr fest. Das hat auch ein bisschen geschwankt im Zyklus. Vor der Periode war das ganz besonders. Und ich hatte viele Zysten, die konnte ich auch alle tasten. Also das Abtasten war immer relativ schwierig, weil da war natürlich immer was zu fühlen. Mhm. Und ich war mir nie sicher, was das noch eigentlich ist. Deswegen war ich auch seit langer, langer Zeit schon einmal im Jahr zum Brustultraschall. Und ja, diese Mastopathie ist im Laufe der letzten Jahre, würde ich sagen, immer so ein bisschen stärker geworden. Ich habe das dann so auf die beginnenden Wechseljahre geschoben. Und ich war dann im August 23 wieder zum Ultraschall und da hat man auch zum allerersten Mal eine Mammographie gemacht, also ohne Anlass jetzt. Einfach weil die Ärztin meinte, man kann mal ein Vergleichsbild machen für später, wenn dann der reguläre Vorsorgezyklus losgeht mit 50 Jahren. Mhm. Genau, und die beiden Untersuchungen, die waren aber ohne Befund, also da war alles in Ordnung, außer die Zysten. Und ja, da war ich erleichtert und dann habe ich aber in den Monaten danach immer mehr so das Gefühl gekriegt, da irgendwas stimmt nicht. Also ich weiß nicht, meine Brüste hatten sich auch immer so ein bisschen verformt, aber das war vorher auch schon. Die Zysten, die waren teilweise so groß, dass man die von außen gesehen hat. Eine ist auch mal punktiert worden und das war, also da hat sich nie irgendwas ergeben. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass sich an der rechten Brust unten, außen, so eine kleine Delle gebildet hatte und die ist auch nicht wieder weggegangen dann mit der Periode. Mhm. Und da bin ich zur Frauenärztin gegangen, das war Ende Februar 2024 und die hat geschaut und meinte, na, das sieht jetzt nicht so typisch nach so einer Hauteinziehung wie bei Brustkrebs aus, aber wir machen mal einen Ultraschall. Ja, und dann hat sie im Ultraschall geschaut und hat irgendwas gesehen, was sie nicht so richtig zuordnen konnte und hat gesagt, ich schicke sie mal lieber zur Biopsie ins Brustzentrum. Ja, und da bin ich dann dorthin gegangen und da hat die Ärztin auch nochmal einen Ultraschall gemacht und hat gemeint, ja, also sie sieht irgendwas, aber das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Sie will trotzdem mal eine Biopsie machen zur Sicherheit. Und vorher soll ich aber nochmal zur Mammographie und nochmal zum Ultraschall gehen in die Radiologie, also genau dort, wo ich 7 Monate vorher schon mal war. Mhm. Nee, dann sollte eine Mammographie gemacht werden dort. Da hatte mich die Schwesterärztin, also die wollte mich direkt wieder wegschicken, weil sie meinte, ich war ja erst 7 Monate vorher da und ich bin ja auch noch relativ jung, so mit 45. Keine familiäre Vorbelastung, also die fand das alles ganz absurd. Gott sei Dank hat sie dann den Arzt nochmal gefragt und der meinte, ja, wir machen doch eine Mammographie. Mhm. Und In der Mammographie war jedenfalls nichts zu sehen. Und dann aber nochmal im Ultraschall hat der Arzt auch wieder irgendwas gesehen und wusste damit auch nichts anzufangen. Jedenfalls lief es am Ende darauf hinaus, dass man eben eine Biopsie machen musste. Und die hat dann ein paar Tage später das Ergebnis Brustkrebs gehabt.
Boah, krass. Okay, ja. Aber also du hast ja jetzt erzählt, dass deine Brust sich sowieso immer so im Laufe des Zyklus verändert hat. Hat da irgendetwas wehgetan?
Ja, das war sehr schmerzhaft. Ach Gott. Also die Brüste waren ganz empfindlich, berührungsempfindlich und ja, teilweise waren die auch unterschiedlich groß dann und das hat immer so zugenommen und abgenommen im Laufe des Zyklus. Also es war immer ganz, ganz schwierig.
Und hast du denn, als du da diese Delle gesehen hast, sie hat sich so nach innen gezogen, oder?
Genau.
Hast du da schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass es diesmal was anderes ist als in Anführungszeichen nur diese Zysten und das, was du schon kanntest?
Nee, nicht wirklich. Dadurch, dass das Aussehen sich ja immer wieder verändert hat, der Brüste, habe ich das nicht, also bin ich nicht wirklich davon ausgegangen, dass das was Schlimmes ist. Und wir hatten ja auch vorher, wenn Auffälligkeiten waren, habe ich die immer abklären lassen. Das hat sich dann immer als gutartig herausgestellt. Mhm. Und also ich hätte nie damit gerechnet, Brustkrebs zu haben, ganz ehrlich. Ich habe auch immer ganz gesund gelebt, viel Sport gemacht, kein Alkohol getrunken, nicht geraucht. Und ich habe auch keine familiäre Vorbelastung. Also ich habe also auf den Gedanken, Brustkrebs zu haben, bin ich tatsächlich nicht gekommen.
Wie war das dann, als du dann plötzlich mit dieser Diagnose konfrontiert wurdest?
Ich glaube, ich hatte erstmal Schock, als die Ärztin das gesagt hat. Ich habe überhaupt nichts gefühlt. Ich hatte immer nur so die Worte in meinem Kopf. Ich habe Krebs, ich habe Krebs. Und sie hat dann angefangen, mir zu erklären, was der Tumor für eine Tumorbiologie hat und wieso die nächsten Schritte sind, also dass dann das Staging kommt. Und ich wollte das eigentlich gar nicht hören. Ich wollte eigentlich nur hören, alles ist gut, gehen Sie wieder nach Hause. Mhm. Ja, ich war damit total überfordert. Ich stand dann neben mir. Mhm. Aber die Ärztin hat das natürlich gut gemacht. Ne? Die hat mir erzählt, das ist ein G1-Tumor, also sehr niedriggradig. Und sehr stark hormonabhängig, was ja eigentlich günstig ist. Das Einzige, was nicht so ins Bild gepasst hat, war der Wachstumsfaktor, also dieses Ki-67. Das war bei 35%, was relativ viel ist für einen G1-Tumor. Und da hat sie gesagt, ja, da müssen wir mal schauen, ob man da jetzt eine Chemo machen muss vor der OP oder ob man ohne Chemo gleich operieren kann und dann Antihormontherapie geben kann. Das wusste die Ärztin zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also das soll es die Tumorkonferenz dann geben, wo das eben beschlossen werden sollte.
Okay, also da sind viele Worte auf dich eingeprasselt, die du vorher noch nie so gehört hattest und mit denen du dich auch überhaupt nicht beschäftigt hast.
Ja, richtig. Das war alles neu für mich. Ich habe dann später immer so ein Bild dafür gehabt. Ich bin quasi in einem fremden Land aufgewacht, wo alle eine fremde Sprache sprechen und ganz andere Regeln gelten, die ich alle nicht kenne. Und also da war ich total hilflos erstmal.
Ja, das kann ich mir so vorstellen. Bist du allein gewesen, als du diese Diagnose erfahren hast?
Ja, ich bin alleine zu dem Termin gegangen, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, dass es wirklich Krebs ist.
Ja, klar. Oh, ach Gott, du Ärmste. Wie ging das dann weiter? Ist dann diese Maschinerie in Gang gegangen und du bist da einmal durchgeführt worden oder war das Ganze noch mit viel Warterei verbunden?
Nee, das ging wirklich sehr schnell und das war super gut organisiert. Also da bin ich meinem Brustzentrum bis heute sehr dankbar. Die haben mir in dem ersten Termin gleich so eine Mappe mitgegeben, wo alles wirklich idiotensicher drin stand, wann ich wo zu sein hatte, sogar einen Lageplan, weil ich einige Untersuchungen in der Uniklinik machen musste. Da haben sie mir gleich einen Plan mitgegeben, wo aufgezeichnet war, wo ich hingehen musste, wie ich mich vorzubereiten hatte und so. Das war einwandfrei. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil man in dem Moment ja gar nicht normal denken kann.
Ja, genau. Und ich glaube, man fühlt sich auch ein Stück weit sicherer, ne? Wenn man weiß, okay, alles klar, das ist jetzt für mich alles schon soweit organisiert.
Richtig, richtig. Das ist hilfreich.
Wie ging das weiter?
Ja, dann hat, wie gesagt, erstmal das Staging stattgefunden, also die Untersuchung, ob der Krebs gestreut hatte. Da musste ich einmal zum CT, das war in der Klinik bei uns, also in meiner Heimatstadt. Und dann, da waren gerade die Osterfeiertage, das hat so ringsherum alles stattgefunden. Dann war noch die Knochenszintigraphie, da musste ich in die Uniklinik fahren. Und an dem Freitag danach bin ich dann wieder ins Brustzentrum zum Auswertungsgespräch. Und da habe ich erfahren, dass es Gott sei Dank nicht gestreut hatte, also dass es ein frühes Stadium war. Das war erstmal sehr erleichternd. Und dann hat man mir schon einen OP-Termin gegeben für den 17. April, war das, glaube ich. Das ist ja dann am Ende noch anders gekommen, aber erstmal den OP-Termin und dann bin ich quasi damit entlassen worden. Also das sah erstmal soweit alles gut aus. Ich dachte, wie gesagt, wir operieren jetzt den Tumor raus, dann bekomme ich noch Antihormontherapie und dann ist es gut. Ich konnte auch an dem Tag schon mit der Antihormontherapie starten. Also man hat die schon vor der OP gegeben, um zu sehen, wie der Tumor darauf reagiert.
Aber du hast noch keine Chemotherapie vorher bekommen. Das war jetzt erstmal vom Tisch?
Naja, das war so. Ich bin dann nach Hause gegangen und dachte, ja prima, ich werde jetzt operiert am 17. April. Und ich glaube, eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen von einer Ärztin aus dem Brustzentrum. Da hatte dann zwischendurch nämlich die Tumorkonferenz stattgefunden. Und da hat sie mir gesagt, es soll eine Genexpressionsanalyse gemacht werden, also so ein besonderer Test, der so ein bisschen die genetische Aktivität des Tumors untersucht. Und da soll dann geschaut werden, wie hoch das Risiko ist für einen Rückfall. Und danach wird dann entschieden, ob eben eine Chemo notwendig ist oder nicht. Und dann hat man meinen OP-Termin erstmal gecancelt vom 17. April. Da bin ich wieder ins Brustzentrum gegangen. Dort hat man erst nochmal den Tumor mit einem Clip markiert. Für den Fall, dass ich eine Chemo vorher brauche, damit man eben weiß nachher, wo der Tumor sich mal befunden hat. Ja, dann hat man, also diese Genexpressionsanalyse wurde dann an dem Biopsiematerial gemacht. Es wurde eingeschickt, hat ungefähr 3 Wochen gedauert, da war das Ergebnis da.
Aber so lange musstest du warten, weil du hast ja eigentlich gehofft, dass es so schnell wie möglich rausoperiert wird.
Ja, das war schrecklich, die Zeit.
Oh, das glaube ich.
Und ich habe immer diese Delle in der Brust gesehen und ich konnte das nicht mehr ansehen. Ich bin mit geschlossenen Augen in die Dusche gegangen, damit ich das nicht sehen musste. Es war ganz, ganz furchtbar.
Also 3 harte Wochen, die dazwischen lagen.
Ja.
Und dann, was war das Ergebnis?
Ja, dann war das Ergebnis von der Genexpressionsanalyse da. Da habe ich dann den Anruf von der Ärztin bekommen und sie meinte, es sieht gut aus. Also ich war in einem Bereich, der so, also im mittleren Bereich, aber dort eher Richtung niedriges Risiko, so dass sie gesagt hat, ich brauche keine Chemotherapie vor der OP. Da war ich natürlich überglücklich. Ja, und hatte dann einen neuen OP-Termin für den 7. Mai bekommen.
Also diese 3 Wochen später ungefähr, ne?
Ja, genau. Da bin ich zur OP gegangen. Ja, das ist, man geht dahin. Vorher muss noch der Wächterlymphknoten markiert werden, damit man den in der OP findet. Der wird ja auch mit raus operiert. Und am 7. Mai war dann die OP. Und 2 Wochen später, musste ich dann zur Befundbesprechung wieder in die Brustklinik gehen. Ja, und dort habe ich dann erfahren, dass der Wächterlymphknoten schon befallen war. Das war ein Schock.
Ja, weil das bedeutet dann doch Chemotherapie, oder?
Richtig, das war vorher ja auch nicht ersichtlich. Also im Ultraschall hat man es nicht gesehen und auch im CT nicht. Das war nur ein ganz kleiner Herd, 3 Millimeter groß, aber er war halt da. Und das hieß dann doch Chemotherapie. Und der andere Punkt war, dass auch diese Antihormontherapie, die ich in den Wochen vorher schon gekriegt habe, nicht so gut gewirkt hat. Die hat also diesen Wachstumsfaktor nur unzureichend gedrückt. Ja, also das hat mich ganz schön runtergezogen dann.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was wurde denn bei der Operation gemacht? Wurde brusterhaltend operiert?
Ja, nur der Tumor und der Wächterlymphknoten.
Das heißt, du hast dich im Spiegel wiedererkannt.
Genau. Die Brust ist jetzt nicht mehr so schön, sag ich, wie vorher. Sie ist so ein bisschen unrund jetzt, aber damit kann man ja leben.
Okay, wie ging das weiter? Du hast dann also 2 Wochen nach der Operation, hast dich ja wahrscheinlich dann von den Strapazen der OP erholt, den Befund bekommen, dass es also jetzt doch eine Chemotherapie gemacht werden muss. Ging das dann gleich weiter? Kam dann gleich die erste Chemogabe oder hast du noch ein bisschen Zeit gehabt, dich da auch emotional drauf vorzubereiten? Also wenn man das so nennen kann?
Ja, ich sollte meinen Port erstmal implantiert kriegen. Man braucht ja in der Regel einen Port für eine Chemotherapie. Und das sollte am 11. Juni passieren. Da bin ich dann quasi nochmal stationär aufgenommen worden, habe den Port gekriegt. Die OP war auch ganz unangenehm, denn da hat man ja nur so eine örtliche Betäubung und kriegt quasi alles mit. Und das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und dann an dem gleichen Tag habe ich dann auch noch die erste Chemotherapie bekommen. Ich durfte dann auch über Nacht im Krankenhaus bleiben zur Beobachtung und habe sie aber erstmal soweit ganz gut vertragen und bin dann am nächsten Tag nach Hause gegangen. Psychisch war das natürlich eine gewaltige Umstellung, denn also ich musste mich mit dem Gedanken anfreunden, jetzt doch durch diese Chemotherapie durchgehen zu müssen. Und ich wusste natürlich, dass das kein Spaziergang ist. Ich war dann auch, also ich hatte teilweise so eine richtig depressive Phase, ne, dass ich gedacht habe, ja, ich muss jetzt eh bald sterben, das ist alles sinnlos und ja, das war ganz, ganz schlimm die ersten Wochen. Und da war es gut, dass Freunde und Familie da waren. Ja, das hat mir geholfen.
Dass die dich so ein bisschen aufgefangen haben.
Ja.
Hast du denn die Chemotherapie, also jetzt rein körperlich, ganz gut weggesteckt oder hast du da auch sehr mit körperlichen Veränderungen zu tun gehabt? Also jetzt mal abgesehen davon, dass dir wahrscheinlich die Haare und so weiter ausgefallen sind, aber hast du mit Übelkeit zu kämpfen gehabt?
Ja, das war teilweise auch ein Thema. Ich glaube, da kommt man nicht ganz drum rum bei einer Chemotherapie, aber es gibt wirklich gute Begleitmedikamente. Also das hat man im Griff gehabt. Ich hatte immer so die ersten Tage nach der Chemotherapie bis ungefähr eine Woche hatte ich damit zu tun, mit Übelkeit und auch so mit dieser Schwäche, diese körperliche Schwäche. Ne? Und das ist dann aber in der zweiten Woche, also ich habe die ersten 4 Zyklen innerhalb von 2 Wochen immer bekommen, das ist dann in der zweiten Woche immer viel besser geworden.
Und du hast ja gesagt, dass du psychisch damit ja schon deine Schwierigkeiten hattest. Warst du in psychologischer Betreuung oder onkologischer Betreuung? Psycho-onkologischer Betreuung, so rum?
Ja, ich hatte eine, also es gab da in der Klinik eine Psycho-Onkologin und die ist richtig, richtig gut gewesen. Mit der hatte ich 2 Gespräche, die mir auch wirklich geholfen haben. Aber ich glaube, das Allerwichtigste war, dass ich dann aktiv so den Kontakt gesucht habe zu Freunden. Ich habe so die Erfahrung gemacht, viele trauen sich gar nicht in der Zeit, sich zu melden. Die meinen das vielleicht nicht böse, aber die haben so Berührungsängste oder wollen vielleicht auch nicht zu viel sein oder jetzt zusätzlich belastend sein. Und das kann ganz schnell dazu führen, dass man eben so ein bisschen vereinsamt. Und ich habe dann angefangen, irgendwann Freunde anzuschreiben auf WhatsApp oder Kollegen und gesagt, wollen wir heute dahin gehen, wollen wir das machen oder wollen wir einfach mal einen Kaffee trinken? Und dann wurde das wirklich ganz, ganz schnell besser. Und ich habe heute tatsächlich ein viel größeres Netzwerk als vor der Diagnose.
Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube nämlich auch, dass die Menschen, die so um dich herum sind, nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Die wissen gar nicht, dürfen sie dich jetzt mit den ganzen normalen Alltagsgeschichten konfrontieren oder ist das vielleicht so banal im Gegensatz zu dem, was du gerade durchmachst? Und ich finde es total schön, dass du dann aktiv auf die drauf zugegangen bist, weil das erleichtert ja den Umgang absolut.
Ja, das war auch mein Eindruck.
Hast du denn dich auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Also wenn du regelmäßig zur Chemotherapie gehst, dann viele erzählen, dass sie dann ja auch immer die gleichen Gesichter dort treffen.
Ja, aber meine Tagesklinik ist relativ klein. Also da, wo ich die Chemotherapie gemacht habe, da sind nur 4 Plätze. Also mit denen, die mit mir immer regelmäßig bei der Chemo waren, habe ich mich immer ausgetauscht, aber das waren nicht so viele Leute. Aber ich habe dann angefangen, auf Instagram zu suchen nach Krebsbetroffenen. Und dann habe ich festgestellt, dass es da eine riesige Community gibt. Das war total erstaunlich. Also das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und habe dann auch in ganz vielen Profilen gefolgt, die von ihrem Leben mit Krebs erzählt haben. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen. So den Umgang, wie andere Menschen mit ihrer Diagnose umgehen und leben, das fand ich toll.
Das heißt, du hast das aber ja dann auch schon nach außen hin kommuniziert, was mit dir los ist, oder? Weil ich meine, spätestens ab dem Moment, wo dir die Haare ausfallen, sieht man es ja auch.
Ja, also in meinem engeren Kreis, was so Familie und Kollegen sind, habe ich das von Anfang an ganz offen kommuniziert. Ich wusste ja, die Leute reden ja sowieso immer, wenn irgendwas ist, und ich wollte so den Gerüchten zuvorkommen. Ne? Ich wollte nicht, dass irgendwas geredet wird, was gar nicht stimmt am Ende, sondern ich wollte klar sagen, das und das ist los und jetzt wisst ihr Bescheid und wenn ihr darüber mit mir reden wollt, könnt ihr das gern machen. Aber ihr wisst zumindest, was mit mir gerade passiert.
Ja, ist wahrscheinlich ein Schritt nach vorne, ist eine gute Strategie, ne?
Ja, für mich war das in dem Moment richtig.
Wann warst du denn durch mit der Akuttherapie oder kam da noch was anderes? Also ich glaube, so die Reihenfolge ist ja oft Operation, dann die Chemotherapie und dann folgt noch eine Bestrahlung, oder?
Genau, die Bestrahlung ist im Dezember gewesen, also Dezember 24. Und dann war ich ziemlich pünktlich zu Weihnachten fertig. Ich glaube, am 21. Dezember hatte ich die letzte Bestrahlung.
Und wie hast du die vertragen?
Die Bestrahlung habe ich dann gut vertragen. Also das war im Vergleich zur Chemotherapie ja ein Spaziergang. Ich hatte so ein bisschen Rötung an der Brust. An einer Stelle hat sich die Haut so ein bisschen abgeschält, wie nach einem Sonnenbrand. Aber insgesamt war das viel, viel besser als die Chemotherapie.
Das heißt, du warst dann also ja nach einem Dreivierteljahr ungefähr mit der Akuttherapie durch.
Ja.
Wie ging es dir dann? War das für dich so, Gott sei Dank, das habe ich geschafft? Oder war das eher, warst du erschöpft und war das für dich insgesamt eine sehr zermürbende Zeit?
Es war eher Erleichterung und so ein bisschen ein Hochgefühl auch. Ich habe das jetzt geschafft, ich habe den Krebs hinter mir gelassen und ich war auch körperlich relativ gut in Form noch. Ich habe auch die ganze Zeit immer so ein bisschen Sport noch mitgemacht während der Chemotherapie. Das hat mir auch sehr geholfen, sodass ich also körperlich gar nicht so abgerockt war, sag ich mal. Ja, und ich habe mich gefreut, dass ich es hinter mir hatte, habe dann auch meine Familie mal zum Essen eingeladen, so als Abschluss. Ne? Jetzt hab ich die Akuttherapie geschafft und den Krebs besiegt und jetzt geht's bergauf. Das war so mein Gefühl.
Ja. Aber das war ja nur eine Pause, ne?
Ja, das wusste ich leider noch nicht zu der Zeit.
Erzähl mal, wie ging das weiter?
Ja, ich bin dann erstmal im Februar zur Reha gefahren und hatte vorher den Termin gemacht, um die Eierstöcke entfernen zu lassen. Mir war das deswegen wichtig. Ich musste ja einerseits die Antihormontherapie machen. Also da bekommt man, wenn man jetzt noch vor der Menopause ist, bekommt man eine Spritze, die die Eierstöcke ruhig stellt und zusätzlich noch eine Tablettentherapie, die die restliche Östrogenproduktion im Körper unterdrückt. Und ich habe dieser Spritze nicht getraut. Ich kann gar nicht sagen, warum. Doch eigentlich schon. Und zwar einerseits, weil eben sich ja nach der OP rausgestellt hatte, dass die Wirkung unzureichend war. Also dass der Wachstumsfaktor von dem Tumor nur gering gesenkt wurde. Und dann war auch immer so eine Zyste an meinem linken Eierstock zu sehen. Da muss ich vielleicht noch ergänzen. Ich habe ja während meiner Chemotherapie 3 Monate lang geblutet und keiner wusste, warum.
Ach Gott.
Ja, man hat auch mehrfach Ultraschall gemacht, verschiedene Ärztinnen, und haben dort immer am linken Eierstock eine Zyste gesehen. Und keiner wusste, warum die da ist. Also die hätte eigentlich nicht da sein sollen, denn ich war ja eigentlich in künstlichen Wechseljahren. Ja, aber die sah auch nicht gefährlich aus. Also man hat die dann einfach da sein lassen und hat gesagt, irgendwann verschwindet die von selbst. Ja, und die Blutung hat dann auch irgendwann aufgehört und dann schien alles gut zu sein. Aber ich hatte so ein ungutes Gefühl so ein bisschen damit. Ich habe die Zyste auch teilweise gemerkt so an der Bauchdecke und habe auch gemerkt, dass da irgendwas gearbeitet hat. Das hat sich immer so angefühlt wie dieses Ziehen, was viele Frauen vom Eisprung her kennen. Also da war mir unwohl und ich wollte gern die Eierstöcke auch deswegen entfernen lassen. Und da hatte ich also einen Termin dann für Anfang März. Und also März 25. Und das ist dann passiert. Also die Eierstöcke sind entfernt worden und die Eileiter auch. Minimalinvasiv. Ich war eine Nacht im Krankenhaus. Das war völlig komplikationslos. Und dann durfte ich nach Hause gehen. Ja, und dann habe ich ein paar Tage später plötzlich einen Anruf gekriegt. Da war ich auf dem Weg zu einer Freundin, das weiß ich noch. Wir wollten uns zum Spazierengehen treffen und mein Handy klingelt und das Sekretariat von der Klinik war dran und die Sekretärin sagte, ja, kommen Sie nächsten Dienstag bitte mal vorbei. Die Ärztin möchte sich die Wundheilung angucken. Und da bin ich stutzig geworden und dachte, wieso will die sich jetzt die Wundheilung angucken? Das ist ja eigentlich Sache meiner Frauenärztin, genau wie das Fädenziehen, da sollte ich ja auch zur Frauenärztin gehen. Und warum hat man mir das nicht gleich gesagt in der Klinik? Also es kam mir sehr seltsam vor, ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei und habe mir dann schon so gedacht, na, vielleicht war doch irgendwas mit dieser Zyste nicht in Ordnung. Ja. Und dann, es war noch ein Wochenende dazwischen, also nochmal 3 Tage mit Kopfkino. War auch sehr unschön.
Ja.
Und dann bin ich an dem Tag in die Klinik gegangen und das war der Jahrestag meiner Brustkrebsdiagnose. Und ich komme da hin und die Ärztin schaut mich an, fragt, geht es Ihnen soweit gut? Und ich sage, ja, gibt es was? Und sie sagt, ja, etwas, was man nicht so gern am Telefon mitteilt. Und ich sage nur, ja, was ist es? Und sie sagt, ein Eierstockkarzinom.
Um Gottes Willen.
Ja. Also ich habe mich gefühlt in dem Moment wie nach einem Marathon, wo man mich dann am Ziel quasi am Schlawittchen packt und auf Start zurücksetzt. Das war unglaublich. Mhm. Ja.
Du hast diese Diagnose bekommen. Also hast du denn gleich gewusst, ah, alles klar, das ist die Zyste und warum hat man das nicht vorher gesehen?
Ja, ich habe mich schon gefragt, warum das nicht zu sehen war. Ich glaube aber nicht, dass man den Ärzten hier einen Vorwurf machen kann, denn die haben immer sehr sorgfältig, also ich habe den Eindruck gehabt, dass die sehr sorgfältig immer gearbeitet haben.
Ja.
Es wurden auch die Tumormarker immer mitbestimmt, die waren komplett im unauffälligen Bereich. Also es gab einfach keinen Anhaltspunkt dafür, dass da was Bösartiges sein könnte.
Naja, und du hast ja auch die Chemotherapie und so weiter bekommen, ne? Das ist ja, also eigentlich hätte das Karzinom am Eierstock doch auch zurückgehen müssen, oder, mit der Chemotherapie?
Ja, das die Frage habe ich auch gestellt. Es ist ja so, dass ich für den Brustkrebs ein bisschen eine andere Chemotherapie bekommen habe als dann für den Eierstockkrebs. Teilweise war es das gleiche Mittel, also das gleiche Chemotherapeutikum, aber dieses, also für den Eierstockkrebs ist, glaube ich, entscheidend das Carboplatin. Und das habe ich beim Brustkrebs nicht bekommen. Das habe ich dann erst später beim Eierstockkrebs dazu bekommen. Mhm. Aber die Ärztin hat natürlich gesagt, sie denkt, wenn ich die Chemotherapie nicht gehabt hätte für den Brustkrebs, hätte es gut sein können, dass der Eierstockkrebs schon explodiert wäre, so hat sie sich ausgedrückt.
Na, das Tückische am Eierstockkrebs ist ja auch, dass man keine Beschwerden hat, ne? Dass man oft erst dann Beschwerden hat, wenn das schon sehr, sehr groß und sehr, sehr weit fortgeschritten ist.
Ja, also da hatte ich mächtig Glück, ja, das stimmt.
Das heißt, aber der Eierstockkrebs, das Karzinom war ja eigentlich schon rausoperiert worden. Du hast aber eben gesagt, du musstest trotzdem nochmal eine Chemotherapie durchlaufen, ne?
Ja. Das ist, glaube ich, die gängige, ja, also der Gang der Dinge dann beim Eierstockkrebs. Man bekommt dann erst nochmal so eine große Bauch-OP, die musste ich auch machen. Dafür hat man mich in die Uniklinik geschickt, als Kompetenzzentrum dort. Mhm. Ja, bei der Bauch-OP ist dann geschaut worden, ob noch irgendwo Krebs ist. Mir hat man noch die Gebärmutter und das Bauchnetz rausgenommen und ich glaube 29 Lymphknoten und dann noch verschiedene Gewebeproben von Organen. Mhm. Und Gott sei Dank war alles sauber, also nirgendwo Krebszellen mehr zu finden, sodass das am Ende ein Stadium 1a geblieben ist. Mhm. Und damit habe ich wirklich wahnsinniges Glück gehabt. Also das ist quasi wie ein Sechser im Lotto, kann man schon sagen.
Dass es überhaupt entdeckt wurde.
Ja, und dass es so früh entdeckt wurde und nicht gestreut hatte.
Ach Gott. Okay, aber das hört sich ja doch nach einer ganz schön radikalen Operation an, wenn dir so viel noch entnommen wurde. Und dann hast du auch diesen Bauchschnitt bekommen vom Brustbein bis zum Schambein?
Genau, 30 Zentimeter lang, ja.
Ach Gott, du Ärmster. Okay, also du wurdest operiert, dir wurde das entnommen, es wurden keine weiteren Krebszellen gefunden. Wie ging das weiter?
Ja, ich war dann insgesamt 11 Tage, glaube ich, in der Klinik. Am Anfang 2 Tage noch auf der Überwachungsstation und dann auf der Normalstation. Ja, ich musste da natürlich erstmal wieder auf die Beine kommen. Ne? Das ist ja ein heftiger Eingriff und hat mich körperlich auch ganz schön geschwächt. Oder beziehungsweise war ich ja vorher schon durch diese lange Krebstherapie ein bisschen geschwächt. Und da braucht der Körper wahrscheinlich noch mal länger, um sich zu erholen. Und dann sollte innerhalb von 4 Wochen nach der OP sollte die Chemotherapie starten. Und ich wollte gerne die Chemotherapie in der Tagesklinik in meinem Brustzentrum machen, wo ich meine Brustkrebs-Chemotherapie schon bekommen habe. Und habe da meine Ärztin angeschrieben und das hat auch Gott sei Dank geklappt. Das fand ich super schön, und also dass sie das gemacht hat, weil normalerweise hat sie ja nur Brustkrebspatientin und hat mich sozusagen ausnahmsweise dann dort wieder mit aufgenommen. Das war sehr, sehr schön für mich, weil ich natürlich die Schwestern alle kannte und die Abläufe dort und mich dort schon so ein bisschen zu Hause gefühlt habe. Ja. Und dann habe ich am 19. Mai dort die erste von 6 Chemotherapien bekommen, für den Eierstockkrebs.
Und war das anders als die Chemotherapie vorher?
Ja, ich glaube, es war ein bisschen schwerer, weil der Körper jetzt schon so geschwächt war und weil ich ja auch diese große OP hinter mir hatte. Ich habe dann auch durch diese Entfernung der Lymphknoten habe ich nach der OP noch eine Menge Wasser im Bauch bekommen. Also ich habe innerhalb von 6 Wochen, glaube ich, 8 Kilo zugenommen. Das war alles Wasser im Bauch. Meine Frauenärztin, die war ganz erschrocken, als ich dort zur Nachsorge war. Die hat mich dann gleich nochmal in die Uniklinik geschickt. Da sollte nochmal geschaut werden, ob das normal ist. Aber das hing dann am Ende wirklich nur mit der Lymphknotenentnahme zusammen. Es hat sich dann später auch wieder zurückgebildet, aber das war also bestimmt 3 Monate, bis ich ungefähr normal ausgesehen habe wieder. Mhm. Ja, und das kam zu der Chemotherapie noch dazu.
Ach Gott. Aber die Chemotherapie jetzt, die hast du nicht in diesem 2-wöchigen Rhythmus bekommen, oder?
Nee, das war ein 3-wöchiger Rhythmus.
Ja, und wie hast du die vertragen? Also du hast ja gesagt, die war ein bisschen heftiger als die davor.
Ja, die habe ich als ziemlich heftig empfunden. Also gerade was so die körperliche Schwäche angeht, da hatte ich in der ersten Woche ganz, ganz stark zu tun. Und das ging dann auch nur sehr langsam bergauf. Und ich habe ganz viel gelegen in der Zeit, musste mich immer aufraffen, um mal rauszugehen. Ich konnte mich ja auch schlecht bewegen noch. Ne? Ich hatte diese große Narbe am Bauch und habe mich allgemein schwach gefühlt. Ich bin am Anfang, wenn ich spazieren gehen wollte, ich habe, glaube ich, 1/2 Stunde für eine Runde ums Haus gebraucht. Und ja, das war auch so ungewohnt für mich, weil ich eigentlich immer fit war und sportlich und jetzt plötzlich so, naja, auf Hilfe angewiesen, ne? so schwach und ja, ganz, ganz schlimm.
Ich glaube, es ist auch schwer, ne? Dann, wenn man vorher selbstbestimmt war, dann andere fragen zu müssen, ob sie helfen können, oder manchen fällt es auch schwer, überhaupt diese Hilfe zuzulassen.
Ja, also mein Mann und meine Mutter, die waren in der Zeit so eine große Hilfe für mich. Da bin ich so dankbar dafür. Meine Mutter hat mich immer von der Chemo abgeholt, auch schon bei der Brustkrebs-Chemo, hat mir was zu essen gekocht. Und das war so wertvoll, weil ich ja nichts selber machen konnte. Also da kann man ganz, ganz dankbar sein, wenn man jemanden hat, der einen so unterstützt.
Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Also gerade um, ja, für die Heilung, ne? Also nicht nur körperlich, sondern in so einer Zeit entstehen ja auch so viele seelische Narben. Also das sind ja Erfahrungen, die muss man ja auch erstmal verarbeiten.
Ja, das stimmt.
Warst du denn in der Zeit weiterhin auch in psychologischer Betreuung? Also du hast ja gesagt, die Psycho-Onkologin hat dir so sehr geholfen in der Klinik vorher.
Nee, das war ich nicht, weil ich hatte in der Zeit nicht das Gefühl, dass mir das noch irgendwas bringt. Also das kann ich schwer erklären. Ich wusste ja, ich hatte mir mit ihr einmal über das Thema Angst geredet. Da hat sie mir wirklich gut geholfen. Und ich habe das versucht anzuwenden, was sie mir gesagt hat. Und dass man eben diese schweren Zeiten auch durchstehen kann und durchstehen muss.
Das heißt, sie hat dir schon so Strategien an die Hand gegeben, die du dann für dich selbst nutzen konntest und dann deswegen nicht mehr dieses Gespräch gebraucht hast.
Ja, genau.
Wie ging das weiter? Wie lange hat das gedauert, bis du Ja, also ich bin auch schon immer völlig schockiert. Ich habe das ja in meinem Fotostudio häufiger, dass ich sehe, was für Narben so eine Therapie, so eine Krebsbehandlung hinterlässt. Und gerade so ein Bauchschnitt, das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass man sich da wirklich ja auch gar nicht so bewegen kann, selbst wenn man die Kraft dazu hätte, weil das ja alles vernarbtes Narbengewebe ist. Wie lange hat das gedauert, bis du körperlich so halbwegs wiederhergestellt warst, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Das hat lange gedauert. Also ich würde sogar sagen, dass es erst jetzt mit Ende der Chemotherapie viel besser geworden ist. Ich habe die letzte Chemotherapie Anfang September 25 jetzt bekommen und so langsam das Gefühl dann gehabt, ich bin wieder ein bisschen fitter. Ich bin dann auch im Oktober zur Reha wieder gefahren und dort habe ich erst wieder angefangen, auch Sport zu machen und ab da ging es eigentlich richtig aufwärts. Dann vorher war das nicht möglich.
Sport ist auch echt irgendwie so wichtig, ne? Also um selber wieder so ein bisschen zu Kräften zu kommen und auch um zum Beispiel der Fatigue so ein bisschen entgegenzuwirken, ne? Also leidest du darunter auch? Hast du auch diese Fatigue?
Ja, also diese Erschöpfung, das merke ich schon. Natürlich, da hilft Sport und Bewegung immer, aber das ist wirklich so ein täglicher Kampf, ne? Man muss sich immer wieder aufwachen und wenn man das nicht macht, dann, also zumindest bei mir ist das so, dass ich dann extrem schnell in diese Erschöpfung wieder reinkomme. Man will sich nur ausruhen und schlafen und das hilft aber nicht wirklich. Man ist dann nachher genauso erschöpft wie vorher. Und so die kleinsten Alltagstätigkeiten, die werden so schwer plötzlich. Das hätte ich auch nie gedacht, dass es sowas gibt, aber das ist tatsächlich so.
Und dagegen hilft dann Bewegung? Also du musst dich dann selbst dazu zwingen, etwas zu tun?
Ja, Bewegung hilft wirklich gut, frische Luft hilft gut. Mein Mann sagt dann auch immer, komm, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt spazieren. Und ich möchte zwar gern auf dem Sofa liegen bleiben, aber ich weiß, der hat recht. Und ja, dann gehen wir raus und dann fühlt sich das auch viel besser an. Man ist dann auch irgendwie viel munterer und frischer.
Ach Gott, okay, das heißt, du hast jetzt also diese zweite Krebstherapie gerade erst hinter dir.
Ja.
Wie fühlst du dich denn jetzt?
Also körperlich habe ich noch so ein paar Nachwirkungen. Ich habe zum Beispiel eine starke Polyneuropathie in den Zehen, die sind ganz taub. Ich habe Gelenkschmerzen von der Antihormontherapie. Ja, also viele Sachen. Ich hoffe, dass das irgendwann besser wird. Aber ich versuche jetzt, mich so ein bisschen damit zu arrangieren und dagegen anzukämpfen. Und ansonsten bin ich gerade dabei, ja, mein Leben so neu zu sortieren. Ich habe jetzt anderthalb Jahre wie in einer Parallelwelt gelebt eigentlich. Ich war ja nur unter Ärzten, in Krankenhäusern, bei Therapeuten und versuche jetzt so ein bisschen wieder in meinen Alltag zurückzufinden.
Und wie gelingt dir das?
Es ist schwierig. Also ich habe jetzt mit der Wiedereingliederung angefangen. Ich bin im Moment, also mit den Ärzten ist vereinbart, dass das ganz lang gestreckt wird, über ein halbes Jahr. Sonst hätten die da, glaube ich, auch nicht zugestimmt. Ich mache jetzt im Moment 3 Stunden täglich und merke danach, dass ich wirklich sehr erschöpft bin. Und ja, was man auch merkt, ist, dass das eine ganz andere Welt ist dort. Also die Kollegen wissen zwar, was ich durchgemacht habe, aber der Krebs spielt da im Prinzip keine Rolle. Also ist ja auch normal, ne? Man hat auf Arbeit einfach andere Themen und Sachen, die erledigt werden müssen. Und einerseits tut mir das gut, weil ich in der Zeit ja auch völlig abschalten kann von diesem Krebsthema und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich komme dann nach Hause und muss total umschalten wieder. Ne? Ich habe dann wieder dieses Krebsthema plötzlich.
Also das ist schon so, dass dich doch die ganze Zeit begleitet, ne?
Ja. Ich denke, das wird man auch nicht wieder los.
Nee, ich glaube, man lernt damit zu leben, ne? Sitzt dir denn die ganze Zeit die Angst jetzt auch im Nacken? Also ich meine, wenn du nach der ersten Therapie plötzlich wieder so eine unfassbare Diagnose bekommst, dann ist das ja wahrscheinlich etwas, was dich auch weiterhin begleitet, oder?
Ja, das ist oft so, wenn irgendwo im Körper was zwickt und zieht, dann hat man immer erstmal den Gedanken, was könnte das wieder sein? Und ich habe zum Beispiel im Sommer einen Mückenstich am Bauch gehabt und habe plötzlich totale Panik gekriegt wegen einem Mückenstich. Also hinterher dachte ich mir, oh Gott, ja, Das war fast ein bisschen lustig.
Ja, im Nachhinein, ne?
Im Nachhinein, ja, eigentlich ist es ein ernstes Thema. Und ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, was meine Psycho-Onkologin dazu gesagt hat, wie man mit der Angst umgehen muss. Und ich glaube, meistens habe ich es gut im Griff, dass ich nicht ständig Angst habe. Vor Nachsorgeuntersuchungen ist es öfter, also da ist mehr Angst da, aber ich habe es so weit im Griff, dass es mich nicht im Alltag die ganze Zeit begleitet.
Hast du denn dich weiterhin mit anderen Betroffenen ausgetauscht? Weil die Zahlen der Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind, sind ja lange nicht so hoch wie bei Brustkrebs.
Ja, das stimmt. Ich habe auch nur über Instagram andere Eierstockkrebs-Betroffene kennengelernt. Ich kenne tatsächlich in meinem realen Leben niemanden mit Eierstockkrebs. Und das war aber auch sehr hilfreich.
Ja klar, man kann sich darüber austauschen, was die als andere für eine Therapie bekommen hat und ob irgendwie diese Begleiterscheinungen, die du hast, andere auch haben, ne?
Ja, genau. Ich finde es auch immer sehr interessant, zu erfahren, wie andere oder den Weg zur Diagnose, den andere beschritten haben. Meistens ist es ja leider so, dass der Eierstockkrebs schon fortgeschritten war oder später erst erkannt wurde. Und ja, dass diese Geschichten zu hören, das macht mich ziemlich betroffen manchmal.
Aber macht dir das Angst oder ist es eher so, dass es dir hilft?
Nee, weder noch eigentlich. Ich sage immer, ich habe im Vergleich sehr viel Glück gehabt. Dafür bin ich wirklich dankbar. Aber ich sehe auch, was bei fortgeschritteneren Eierstockkrebsstadien die Medizin auch leisten kann. Und das gibt mir unheimlich viel Hoffnung. Also gerade in den letzten Jahren mit diesen neuen Therapien, da ist ja so viel Bewegung reingekommen und man kann wirklich auch mit einer fortgeschrittenen Diagnose noch gut leben und sehr lange leben. Und das macht mir wirklich sehr, sehr viel Hoffnung.
Ja, das vergisst man immer, ne? Eigentlich war das ja immer so, dass fortgeschrittener Eierstockkrebs ja mehr oder weniger so ein Todesurteil ist, aber da haben sich die Zeiten geändert, das ist ja nicht mehr so.
Ja, Gott sei Dank.
Wie lebst du denn dein Leben jetzt? Also du hast gesagt, du hast ja noch diese schönen Begleiterscheinungen, die dich ja wahrscheinlich noch lange auch begleiten werden. Blickst du denn jetzt anders auf das Leben? Also hast du irgendeine andere Einstellung zum Leben?
Nee, das kann ich gar nicht mal sagen. Also ich fand mein Leben vor den Diagnosen ziemlich perfekt.
Schön.
Ja. Ich würde da gern auch wieder dran anknüpfen. Ich weiß natürlich, dass das Leben so wie es war nicht zurückkommen wird, aber ich versuche mir so viel wie möglich davon wieder zurückzukämpfen.
Ja. Hast du denn, bevor deine erste Diagnose kam, eine stressige Zeit hinter dir gehabt oder durchlebt? Ich meine, jeder hat ja irgendwie, also zumindest meine Erfahrung, ich selbst bin ja nicht erkrankt, so Theorien, wieso, weshalb, warum das gerade zu dem Zeitpunkt kam. Ist das bei dir auch so? Hast du da auch mal drüber nachgedacht?
Ich habe darüber nachgedacht, weil ich auch immer von vielen Frauen gehört habe, die hatten so viel Stress und irgendwie oder einschneidende Lebensereignisse und denken, dass der Krebs dadurch entstanden ist. Das kann ich für mich gar nicht so sagen. Also wie gesagt, ich hatte ein ziemlich erfülltes Leben, aber ich hatte nicht das Gefühl, besonders viel Stress zu haben. Mich hat das sehr gewundert. Ich habe es dann für mich immer so auf die Hormone geschoben, dadurch, dass ich eben immer diese starken Erscheinung hatte mit der Brust und auch ich hatte auch mal sehr starke Blutungen und alles. Ich denke, ich habe einfach so eine Östrogendominanz gehabt. Vielleicht hat das in meinem Körper irgendwas ausgelöst oder den Krebs begünstigt oder so. Es ist auf jeden Fall ja ein super großer Zufall, dass ich diese zwei Krankheiten bekommen habe. Also das ist ja wirklich selten, dass beides bekommt.
Ja, absolut, absolut. Du hast gesagt, dass du am Anfang, bevor du die Brustkrebsdiagnose bekommen hast, deine Brust sich so verändert hat und du hast es schon so ein bisschen auf die beginnenden Wechseljahre geschoben. Jetzt bist du ja mit den Medikamenten direkt in die Wechseljahre hineinkatapultiert worden, also nicht so langsam und schleichend, wie das natürlich wahrscheinlich passiert. Wie fühlt sich denn das jetzt an? Also sind denn jetzt die Gelenkbeschwerden, von denen du jetzt gesprochen hast, sind das Begleiterscheinungen? Also gerade was jetzt die Antihormontherapie betrifft?
Ja, das ist eine ziemlich häufige Nebenwirkung. Das haben auch ganz viele Frauen, oder habe ich gehört, dass viele Frauen das haben, Gelenkschmerzen und natürlich diese Hitzewallungen, die man hat. Das ist schon unangenehm. Aber ich hatte vorher auch immer starke Beschwerden, als ich noch nicht in den Wechseljahren war. Und von daher, ich habe quasi ein Übel gegen das andere eingetauscht.
Aber dir bleibt ja jetzt auch nichts, als das irgendwie auszuhalten, oder?
Ja, es gibt, glaube ich, auch Mittel gegen die Hitzewallung. Da will ich mich mal bei meiner Frauenärztin beraten lassen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich damit absolut nicht leben kann. Es ist halt nur lästig.
Ja, wobei für dich ja wahrscheinlich so eine Hormonersatztherapie dann überhaupt gar nicht in Frage kommt, weil das wäre ja das Gegenteil von dem, was die Antihormontherapie jetzt macht, ne?
Genau, das wäre kontraproduktiv.
Ja, aber wie gut, dass du sagst, das ist etwas, womit du leben kannst.
Ja.
Du hast erzählt, mit diesem Bauchschnitt wurden ja auch viele Organe aus deinem Körper entnommen, also die Eileiter, die Eierstöcke, die Gebärmutter, viele Lymphknoten. Merkst du davon was?
Nee, das merke ich tatsächlich überhaupt nicht. Manchmal zieht es so an verschiedenen Stellen im Bauch, vielleicht sind es auch Verwachsungen, aber da habe ich überhaupt keine Beschwerden.
Und ich weiß, dass wenn man jetzt zum Beispiel beim Brustkrebs viele Lymphknoten entnimmt, dass die Gefahr steigt, dass man an einem Lymphödem leidet. Du hast ja gesagt, dir wurden 29 Lymphknoten aus dem Bauchraum entnommen. Musst du da jetzt auch zur Lymphdrainage oder wie ist das, wenn das aus dem Bauchraum entnommen wird?
Also ich hatte ja dann dieses Wasser im Bauch, dadurch, dass die Lymphflüssigkeit eben erstmal nicht so richtig abgeflossen ist. Aber irgendwie hat der Körper das hingekriegt und hat da alternative Wege gefunden. Jedenfalls ist das Wasser jetzt weg. Und ich habe auch sonst im Moment keine Probleme mit Lymphödem oder solchen Sachen.
Ist ja eigentlich Wahnsinn, oder? Dass der Körper sich davon wieder erholt, von 1,5 Jahren absoluter Strapaze. Ich meine, klar, dass du jetzt noch erschöpft bist und so weiter, aber dass der Körper trotzdem so weiter funktioniert, finde ich wie ein Wunder.
Ja, also da bin ich auch absolut dankbar. Bin ich meinem Körper auch dankbar. Ich meine, der hat zwar auch Krebs produziert, aber er hat eben auch diese Therapien durchgestanden und muss sich ja immer wieder heilen. Und nach der großen OP jetzt die Heilung, die so lange dauert. Also ich finde wirklich, dass das ein Wunder ist, was er da geleistet hat und immer noch leistet.
Ja. Wie hat denn deine Familie das aufgenommen, diese zweite Diagnose?
Also ich muss sagen, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich denen das beibringen sollte. Ich habe dann denen das so ein bisschen einfach auf den Tisch geknallt, die Diagnose. Und die waren natürlich auch erstmal geschockt, wie das jetzt plötzlich wieder sein kann. Ich war ja auch geschockt. Aber wir haben uns alle zusammen relativ schnell wieder gefangen und haben gedacht, na gut, wir haben das jetzt einmal alles zusammen geschafft und das zweite Mal schaffen wir jetzt auch noch. Es war ja quasi immer noch Alltag, ne? Krebsalltag.
Ja, oh, das klingt irgendwie sehr traurig, wie du das so sagst, dass das immer noch Alltag war. Hast du Kinder?
Ich habe einen Sohn, ja, der ist schon 23, der lebt auch nicht mehr zu Hause.
Okay, das heißt, er hat das gar nicht so nah mitbekommen.
Nee, ich habe ihm das zwar gesagt von Anfang an, dass ich an Krebs erkrankt bin, aber zum Beispiel beim Brustkrebs habe ich ihm das erst gesagt, als ich die Ergebnisse des Stagings hatte, also dass ich wusste, der Krebs hat nicht gestreut und es besteht eine realistische Heilungschance. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe Krebs, aber die Ärzte sagen, dass die Chancen gut sind und dass ich wieder gesund werde. Und ich glaube, dann war das für ihn auch in Ordnung. Er fragt natürlich immer, wie es mir geht und auch während der Chemotherapie. Aber er ist jetzt nicht mehr so nah dran, wie das mit jüngeren Kindern zum Beispiel wäre. Und ich war ehrlich gesagt auch heilfroh, dass er schon so erwachsen ist, dass ich mir da jetzt keine Gedanken machen muss. Ich habe ganz viele Frauen in der Chemo auch erlebt, die mit kleinen Kindern noch beschäftigt waren. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level, glaube ich. Also Chemotherapie mit kleinen Kindern durchzustehen, da ziehe ich wirklich den Hut vor.
Ja, absolut, absolut. Und dann hat man vor allem auch die Sorge, man möchte ja nicht, dass die davon so beeinflusst werden, ne?
Ja, genau.
Ach, liebe Jana, also du hast eine sehr anstrengende Zeit hinter dir. Du steckst irgendwie noch ein Stück weit mittendrin. Was hast du denn für Pläne für das kommende Jahr? Wenn du sagst, dass du jetzt wieder so ein bisschen in der Wiedereingliederung steckst, das aber sehr langgezogen stattfindet, was sind denn deine Ziele, die du jetzt im kommenden Jahr vielleicht für dich hast? Also wieder voll arbeiten gehen oder einen Marathon laufen oder sowas in der Art?
Da habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht. Mein Ziel ist, dass ich am 25. März 2026 vielleicht mal keine Krebsdiagnose bekomme.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Ja, nee, ich möchte natürlich gesund bleiben. Ich habe mir vorgenommen, also das war sowas, was ich während meiner Brustkrebs-Chemo, wovon ich da geträumt habe, ich möchte gern mal die Nordlichter sehen. Vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr, dass wir mal nach Norwegen fahren und die Nordlichter sehen.
Oh ja, ich glaube, das ist total magisch. Das ist ein total schönes Ziel. Ja, voll schön. Liebe Jana, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, was ich ganz wichtig finde, wenn man in so einer existenziellen Krise steckt oder in so einer schwierigen Lebenssituation, ist Unterstützung und soziale Kontakte. Das ist ganz wichtig. Und auch wenn jemand das Gefühl hat, allein zu sein oder allein gelassen zu werden, nicht zögern, auf andere Menschen zugehen, immer Kontakte suchen. Und ich glaube, da wird man auch immer jemanden finden, der dann bereitwillig da ist und unterstützt und hilft. Das war so, so wertvoll für mich. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Also sich nicht zurückziehen, sondern aktiv auch auf die Menschen zugehen. Je nachdem natürlich, wie die Kraft vorhanden ist. Aber wenn man das schafft, das ist wirklich hilfreich.
Das glaube ich sofort. Liebe Jana, ich danke dir für dieses Gespräch, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und bevor wir diese Folge heute beenden, möchte ich dir auch von Herzen einen guten Start in das neue Jahr wünschen. Dir, liebe Jana, und dir, liebe Hörerin. Ein neues Jahr mit hoffentlich ganz vielen Momenten der Ruhe, der Kraft, der Verbundenheit und aber auch ganz viel Mitgefühl für dich selbst. Und zum Jahreswechsel möchte ich dich auch noch an etwas erinnern, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich mein Schön und Stark Foto-Event, das im kommenden Jahr wieder stattfinden wird. Es ist ein Tag im Freien, in der Natur, ein gemeinsames Fotoshooting für Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Aber vor allem ist es ein Tag voller Selbstfürsorge, mit Zeit füreinander, mit guten Gesprächen, mit Lachen, mit Austausch, der so wichtig ist. Und ja, das Ganze in einer lockeren, warmen Atmosphäre. Mit Make-up und Styling, mit leckerem Essen, mit einem schönen Buffet und mit dem Gefühl, gesehen zu werden, nämlich genau so, wie du bist, wie du jetzt bist. Wenn du spürst, dass du dir im neuen Jahr etwas Gutes tun möchtest, etwas, das dich stärkt und verbindet, dann ist dieses Event vielleicht genau das Richtige für dich. Alle Informationen zum Schön und Stark Foto-Event findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, für dein Vertrauen in diesem Podcast und ich wünsche dir einen sanften Übergang in das neue Jahr. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.